Ja, genau, um Suchen und Finden soll es heute Morgen gehen. Ich möchte eingangs nochmal mit uns beten, bevor ich mit der Predigt starte. Jesus Christus, hab du ganz herzlichen Dank, dass du gesagt hast, dass du selbst Worte formulieren willst, die uns persönlich ansprechen. Du selbst hast dein Anliegen, du selbst willst deine Botschaft in unser Leben hineintragen. Und so sind wir heute Morgen hier und lass das bitte auch in der Predigt geschehen. Wir wollen darauf vertrauen. Amen. Suchen und finden. Genau, darum soll es heute Morgen gehen. Und die Eingangssituation zu diesem Gleichnis, von dem ich reden will und das ich uns im Bibeltext auch gleich lese, die ist eigentlich relativ schnell erzählt. Im Bibeltext heißt es, Lukas Evangelium Kapitel 15, eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Wer Jesus Geschichten kennt, der weiß, das ist irgendwie typisch für den. Das ist irgendwie typisch. Er setzt sich über gesellschaftliche Normen der damaligen Zeit einfach hinweg. Dieses, das tut man nicht, zählt bei ihm irgendwie nicht. Denn Zolleinnehmer damals, das muss man wissen, sind nicht zu vergleichen mit Zollbeamten, die wir heute in Deutschland haben. Heute bekommen solche Leute bei uns ein geregeltes Einkommen, das kommt vom Staat. Und wer sich von denen darüber hinaus, sagen wir mal, ungeregelte Nebeneinnahmen erwirtschaften möchte, der wird, wenn er erwischt wird, sehr direkt darauf hingewiesen und entlassen. Das System damals, von dem dieser Bibeltext erzählt, das war ein bisschen anders. Die Zolleinnehmer damals, die arbeiteten mit der römischen Besatzungsmacht zusammen. Und die hatten ihre Zollgrenzen auch nicht nur, wie wir, irgendwo außen an den Landesgrenzen oder so, sondern diese Zollgrenzen, die gab es quasi in jeder Stadt. Und ihre Abgaben, die sie zu verrichten hatten, an diese römische Besatzungsmacht, das waren eher, man würde so sagen, Fixkosten. Oder im Geschehen der damaligen Zeit für die Zolleinnehmer Peanuts. Die Verdiensthöhe nämlich eines jeden Zolleinnehmers, die lag irgendwie im eigenen Ermessen. Und da waren die nicht so anders als wir. Die wollten einfach für ihre Arbeit, die sie machten, gut verdienen. Und dann legten sie noch was nach. Und dann guckten sie sich die Nasen an und guckten, was da war. Und dann kamen sie zu ganz fantasievollen Zollpreisen, die eben gerade zu errichten waren. Im Verständnis dieses Volkes waren das einfach korrupte Leute. Leute, die sogar noch mit dieser feindlichen Unterdrückungsmacht zusammenarbeiten. Und das Fazit war eigentlich ganz schnell gezogen, mit solchen Leuten hat man nichts zu tun. Und so reagieren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Elite dieses Volkes, auch. Aber die Zolleinnehmer? Wer gut verdienen wollte und auf diese Art und diesen Beruf hatte, der hatte das irgendwie hinzunehmen. Das war der gesellschaftliche Preis, den die Zolleinnehmer zahlen mussten. Aber die waren auch nicht dumm. Die steuerten dem entgegen. Also wenn ihr uns nicht wollt und uns ausgrenzt, dann suchen wir uns Leute, mit denen wir einen Umgang haben können. Also sie kauften sich sozusagen einen Umgangskreis. Sie kauften ihn ein. Da versammelten sich bei ihnen also manch so schmierige, ruchlose Leute und leicht bekleidete Damen mit Extraservice. Mafioso-Strukturen, das war es eigentlich. Und ein entsprechendes Klientel, was sich darum sammelte. Das ist also die Situation, mit der Jesus da irgendwie zusammensitzt, oder? Die Truppe. Nüchtern betrachte schon verständlich, dass die Hüter der Ordnung sagen, hallo, was machst du denn da? Pikiert reagieren sie. Und ich gebe zu, als ich mir da so die Situation vor Augen führte, dachte ich so, naja, meine Tochter, hätte ich den Umgang mit dieser Gruppe auch möglichst untersagt. Irgendwie aber verspürten diese, ich nenne sie einmal diese Randgesellschaft, verspürte diese Truppe, dass Jesus etwas hat, was für sie tiefer geht. In ihrem Herzen etwas anrührt. Und sie wollten mit diesem Jesus jetzt kein Saufgelage veranstalten. Sie hatten ihn nicht zur Party eingeladen, sondern sie hatten ihn eingeladen, um mit ihm zu reden. Sie wollten von ihm hören, was er denn zu sagen hat. Und Jesus wiederum, der hat die Leute nicht abgestempelt. Er verspürte offensichtlich in ihrem Inneren die Suche nach diesem Angenommensein, die Suche nach der Akzeptanz, die Suche nach, du bist wertvoll, die Suche nach, wie ist das denn mit Liebe? Ein Göttinger Theologe namens Rohlz, der formulierte es einmal so, die Unruhe seines Herzens verliert der Mensch erst, wenn er Ruhe findet in Gott. Die Unruhe seines Herzens verliert der Mensch erst, wenn er Ruhe findet in Gott. Ist da was dran? Ich glaube, da ist ganz viel dran. Er hat recht. Und ich spüre heraus, die Truppe, die sich da um Jesus sammelte, die wollte das eigentlich gerne. Sie wollte in ihrem Innern klar sein, stehen können, ein Fundament im Leben haben. Aber die Hüter der Ordnung, die waren blind dafür. Darum kritisieren sie Jesus. Das ist der Rahmen. Und jetzt kommt dieses Gleichnis, das Jesus dann im Anschluss daran erzählt, ab Vers 3, Kapitel 15, ab Vers 3 im Lukas-Evangelium. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Soweit der Bibeltext. Und irgendwie ist ganz schnell klar, was Jesus sagen will. Nämlich, für das, was einem wertvoll ist, ist man auch bereit, etwas zu investieren. Wenn euch also etwas Wertvolles verloren gegangen ist, dann sucht ihr es. Dagmar hat das gerade so beschrieben mit ihrer Kette. Was Wertvolles verloren gegangen, dann sucht ihr es. Und wenn ihr es schließlich gefunden habt, dann freut ihr euch. Und genauso ist es bei Gott im Himmel. Wirklich genau so? Oder? Ein Punkt, den ich so überschrieben habe, übertreibt Gott nicht manchmal? Übertreibt Gott nicht manchmal? Wir lesen das so platt darunter, aber ist das nicht zunächst einmal in dem Gleichnis eine völlig übertriebene Suche nach diesem Verlorenen? Also welcher verantwortliche Hirte würde denn, wenn er 100 Schafe hat und ein Schaf ihm irgendwie abhanden kommt und er wird die 99, irgendwo steht es ja, in der Wüste stehen lassen, abhauen und zu den 99 sagen, ihr könnt mich mal, ich suche das eine. Das ist doch unverantwortlich, oder? Müsste man nicht eigentlich anders handeln? Man müsste doch zunächst einmal einen Zaun herbeiholen, dass man die 99 einzäunen kann. Dann braucht man doch Personal, das sich weiter um die 99 kümmert. Ich kann die doch nicht einfach so herrenlos in der Wüste lassen. Damals gab es viel auch Raubtiere. Also die mussten den Wolf, den gab es nicht, aber die mussten sie nicht erst einführen und genau beobachten, aber Raubtiere gab es in Hülle und Fülle. Also wenn ich 99 Schafe unbeaufsichtigt lasse, dann komme ich doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn ich denn wieder zurückkomme, wird doch, entweder ist die Herde völlig zerstreut, aber mindestens 1, 2, 3 Schafe sind gerissen worden. Ist doch unverantwortlich, so zu handeln. Noch deutlicher wird es mit dieser Übertreibung. Doch wenn es um die Freude geht, das Schaf wiedergefunden zu haben. Ich meine, das ist ja ganz schön. Ein ausgebüxtes Schaf voller Freude wieder auf die Schulter zu nehmen und nach Hause zu tragen, klingt doch super, oder? Wir können uns das richtig vorstellen. Meine Frage, habt ihr schon mal gemacht? Ist gar nicht so leicht, so ein Ding. Also so ein Lämmlein hier vorne getragen, ach, ist das süß, das mag ja so sein. Aber so ein ausgewachsenes Schaf auf die Schulter, also wir hatten früher mal Schafe. Als ich Kinder war, hatten wir Schafe. Und da gab es auch, ich gebe dazu, Schafe, da die büchsten schon mal aus. Wir haben die auch wieder gesucht. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals ein Schaf auf meinen Schultern fröhlich nach Hause getragen habe. Ich hatte hier einen Stock dabei. Und habe das dann irgendwie nach Hause buxiert. Das ist doch realistisch, oder? Aber dann auch noch weiter die Nachbarn herbeizurufen, Freunde, quasi ja, klingt ja fast durch, als wird jetzt ein Fest gefeiert. Das ist doch übertrieben. Nach meinem Erleben ist das nicht Usus, dass Menschen so handeln. Überspitzt, überzeichnet. Und es klingt ja so irgendwie auch durch, man erahnt es, dass in diesem Gleichnis sich Jesus als derjenige versteht, der der Hirte ist. Er geht und erlebt diese Extreme. Warum macht er das? Was will er damit sagen? Offensichtlich hatte dieser Jesus irgendwie andere Wertmaßstäbe, als wir sie haben. Er, der Sohn Gottes, er schätzt den Wert eines Menschen, denn dafür stehen ja die Schafe unzweifelhaft, er schätzt den Wert eines Menschen anders ein. Jeder einzelne Mensch ist bei ihm nicht nur dem Betrag X wert, sondern eine unendliche Summe, eine nicht endende Summe. Etwas, wofür es kein, wenn es mich mit etwas anderes gegenwärtig aufwiegen lässt. Wo immer der Wert des Menschen, des einzelnen Menschen noch höher liegt. Darum sitzt er in dieser Situation auch mit der Truppe von Leuten zusammen. Und Christus weiß um das, was bei jedem Einzelnen, der jetzt so vor ihm sitzt und was bei ihm auf dem Spiel steht. Und diese Menschen, die vor ihm sitzen, jeder einzelne dieser Menschen ist in seinen Augen, in Gottes Augen, er hat den Anschluss zur Herde verloren. Er selbst ist verloren. Und das, was Jesus da beschreibt, das ist nicht nur, weil das ruchlose Leute an der Randgesellschaft sind. Nein, eigentlich meint er damit, egal woher du, woher ich komme, heute, dass wir zunächst einmal diesen Anschluss an die Herde verloren haben. Dass wir uns in dieser Situation befinden, dass wir zu diesem einen Verlorenen gehören, dass wir dieses eine Verlorene sind. Auf das sich Jesus jetzt in einem ganz übertriebenen Maße auf die Suche macht. Wo er nicht ablässt davon, wo er dem nachgeht, jede Situation ausnutzt quasi im positiven Sinne, wo er einfach sucht, wo er darum ringt. Menschen nach Hause tragen zu dürfen. Verloren. Menschen haben diese ursprüngliche Verbindung, die mit Gott bestand, verloren. In der Bibel heißt es an einigen Stellen dann so, dass sie so etwas ähnlich sind wie, sie sind gefangen genommen worden. Sie sind gefangen genommen worden von einer anderen Macht, von dem Gegenspieler, von dem Satanus, von dem Diabolus, von dem Durcheinanderbringer, von dem, dem sein einziges Anliegen war, die Verbindung mit Gott zu kappen. Das hat er gepackt, das hat er geschafft für dein und mein Leben. Das hat er geschafft und jetzt sind wir irgendwo in der Ferne von Gott. Und Gott hat sich aufgemacht. Zu suchen. Er hat sich aufgemacht, denn er will nicht aufgeben, bis er gefunden hat. Aber das ist in unseren Köpfen gar nicht so drin. Luther formulierte es einmal so, dass er sagt, eine verlorene Freiheit nennt meine Grammatik keine Freiheit. Eine verlorene Freiheit nennt meine Grammatik keine Freiheit. Und er meint damit, dass Menschen in der Verbindung zu Gott ihr eigentlichen schöpferischen Wert, ihre eigentliche schöpferische Freiheit, die darin begründet liegt. Aber die haben sie verloren. Man kann nicht mehr von einer Freiheit reden. Aber unser Denken ist anders gepolt. Unser Denken begrenzt sich stärker auf das Heute, auf das Jetzt, auf das, was wir sehen, auf das, was wir handeln können. Wir leben in einer freien Demokratie. Wir können uns frei für Dinge entscheiden. Wir haben auch eine Auswahl von den Dingen, die wir nehmen können, woraus wir etwas schöpfen können. Wir lieben eigentlich unsere Freiheit, aber sie ist in Gottes Augen doch nur eine Scheinfreiheit. Weil sie gebunden ist an denjenigen, der das Sagen hat, der Einfluss nimmt auf unser Leben. Und dieser Einfluss ist zunächst einmal der Einfluss der Gegenwart Gottes. Von Freiheit kann man da nicht mehr reden. Von Verlorensein, von Gefangenschaft, davon kann man reden, aber nicht mehr von Freiheit. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Pharisäer und Schriftgelehrten zunächst mal ein bisschen verwirrend war. Vielleicht ähnlich so verwirrend, wie es vielleicht für uns heute verwirrend ist. Wo wir anfangen würden, eine ganze Liste aufzuführen, aber ich kann doch und es ist doch möglich, es ist doch da, dass ich das... Ja, das kannst du womöglich alles. Aber lass dir einmal Gottes Sicht darauf zeigen. Und Gottes Sicht ist das, dass du dann nicht frei bist, sondern dass du gefangen bist. Gefangen bist in deinem eigenen Egoismus. Gefangen bist in deinen Wertmaßstäben, bei denen du immer das Sagen hast. Gefangen bist in dem Sinne, dass du von mehr haben wollen. Gefangen bist. Dass auch deine Zeit, dein Leben ein Ende hat. Und aus diesen Gefangenschaften kommst du, komm ich nicht ohne weiteres raus. Es ist so. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ich habe den zweiten Punkt überschrieben, eine vernachlässigte Sicht der Buße. Was denn? Sich endlich heimtragen lassen. Und mit dieser Überschrift wage ich mal einen Gedanken, der leicht missverstanden werden kann. Wenn ihr in die Stundenentwürfe hineinschaut, da habe ich weitere Sichtweisen drin und ich hoffe, die Gruppen in dieser Woche beschäftigen sich auch damit. Aber bleiben wir mal bei dem Gleichnis und fragen uns, welches Tun wird denn hier eigentlich von dem Schaf beschrieben, das der Hirte so ganz froh wieder mit nach Hause bringt? Kann man schnell zusammenfassen, ne? Nichts. Nichts. Das Schaf tut nichts. Es wird alles an ihm getan. Es kommt zu der Freude des Hirten, weil das Schaf sich vom Hirten finden lässt, sich heimtragen lässt. Es wird noch nicht mal gesagt, dass das Schaf, als den Hirten gesehen hat, den es ja kennt, freudig ihm entgegengelaufen kommt und fröhlich geblökt hat. Nein, noch nicht mal das. Wenn Jesus hier der Hirte ist, der uns wieder in die Heimat mit Gott zurückbringen will, das meint es ja, dann ist er derjenige, der handelt. Wenn Jesus derjenige ist, der unserem Leben bleibenden Sinn geben möchte, Orientierung, dann ist er derjenige, der handelt. Und wir? Müssen wir nicht Buße tun? Und Jesus alles aufzählen, was in unserem Leben verkehrt läuft? Komisch, hier steht gar nichts davon da. Hier steht erstmal und nur, dass Jesus Christus derjenige ist in dem Bild von dem Gleichnis, der an uns handeln will. Und wer sich in der Bibel ein wenig auskennt, im Lukas-Evangelium Kapitel 15, da kommen ja noch zwei ähnliche Gleichnisse vom Suchen und Finden. Bei dem zweiten Gleichnis, ganz ähnlich gestrickt, hätte ich mein Geld verloren. Kette. Und wiedergefunden. Die gleiche Freude, es geschieht. Naja, die Kette tut nichts dazu, dass sie wiedergefunden wird, oder? Und das Geld auch nicht. Das ist einfach da unter irgendwas gerollt. Und bei dem dritten Gleichnis, da geht es dann um den verlorenen Sohn. Der macht sich Gedanken darüber, was er dem Vater alles sagen will. Aber bevor er eigentlich ein erstes Wort aussprechen will, kommt ihm der Vater mit offenen Armen entgegen. Der hat noch gar nichts gesagt. Aber liegt schon in den Armen des Vaters. Also ich sehe in diesen Gleichnissen zunächst mal ganz stark, dass es gar nicht auf unser Tun ankommt. Sondern Jesus deutlich machen will, er sucht. Er macht sich nicht abhängig von uns. Unser Tun besteht vielleicht vielmehr darin, dass wir vor diesem Gott nicht mehr weglaufen. Vor diesem Gott, der uns sucht, oder? Dass wir einfach nicht mehr weglaufen. Unser Tun besteht darin, sich von Gott auch an die Hand nehmen zu lassen. Sich heimtragen zu lassen. Und oftmals ist das doch schon etwas, bei dem wir dann sagen müssen, das bricht irgendwie unseren Stolz. Genau das will Jesus. Er will so an uns handeln, dass unser Stolz bricht, dass unser Ego bricht. Er will deutlich machen, du, ich mache das für dich. Hör doch auf, dass du das meinst, du müsstest das alles selbst machen. Das geht nicht. Sondern ich handle an dir, lass es doch zu. Jesus sagt damit, Mensch, nicht deine Leistung ist vor Gott maßgeblich. Nein, ich tue das. Ist das wirklich so? Ich glaube, dass in vielen von uns mehr Humanisten drinstecken, als wir es je zugeben würden. mehr von dem drinsteckt. Humanisten heißt, der eigentliche Kern im Menschen, das ist was Gutes. Und aus diesem Guten heraus kann ich handeln. Ich glaube, da steckt viel mehr drin, als wir zugeben würden. Nämlich so ganz vor Gott kapitulieren, ich hab's nicht, nur du hast es, das ist fremd. Ja, aber du musst doch vor Jesus das alles bekennen. Und so. Luther, der dem nochmal nachgeht, der sagt immer, wo kommt denn dieser Gedanke her, dass ich das kann, mich zu Gott umkehren? Das ist doch was Gutes. Genau, das ist das Denken des Humanismus. Dass eigentlich, wenn ich alles andere mal weglasse, aber im inneren Kern etwas gibt, was in meinem Leben so ist, dass ich zu Gott Ja sagen kann. Und dann baut sich alles auf. Zugegeben, das ist ein bisschen, nicht so viel. Aber aus dem bisschen kann ja was entstehen. Auch aus meinem bisschen Anstrengung kann ja was entstehen, dass in meinem Leben was Gutes heraus wird. Und Entschuldigung, dem haut Jesus da richtig so eine von Latz. Sagt, das ist es nicht. Es kommt darauf an, dass ein Mensch Ja sagt dazu, dass er sich von Gott heimtragen lässt. Dass er nicht mehr wegläuft. Dass er stehen bleibt und sagt, ich kann nicht mehr. Und Jesus sagt, genau, du kannst nicht mehr. Ja, deswegen bin ich doch eigentlich gekommen, weil du nicht mehr kannst. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Nee, lass mich noch einen Satz. Ich habe noch ein Stichwort reingeschrieben. Paris. Ne? Ich dachte, da muss es ja wohl letztendlich einem Menschen auch aufgehen, was in ihm drin steckt und was aus ihm herauskommen kann. Da ist nichts mehr Gutes dran, oder? Da wird der innerste Kern eines Menschen richtig deutlich, was in ihm drin steckt. Darum ist Gottes Bemühen wirklich so voll, so gänzlich. Mein nächster Punkt nämlich dazu, die Liebe Gottes übertreibt nicht. Sie gibt einfach alles. Die Liebe Gottes übertreibt nicht, aber sie gibt alles. Und da steht doch Jesus als die Person da, die das richtig verkörpert. Der hat seine himmlische Welt verlassen und ist hierher gekommen. Hat als Säugling in die Hose geschissen. Musste sauber gemacht werden. War müde. Musste schlafen. Hatte Hunger. Kriegte vielleicht nicht immer alles zu essen. Wie auch immer, wir können sich das richtig ausmalen. Also richtig Mensch wie du und ich. Alles, was dazugehört. Und dann ist dieser Jesus, der Sohn Gottes, der gleichzeitig Mensch geworden ist, dieser Sohn Gottes ist ans Kreuz gegangen. Der hat nicht davon geredet, der hat es gegeben, der hat alles gegeben, der hat sein Leben gegeben. Dass es endlich so weit kommen konnte, dass er Menschen wieder zurücktragen konnte in die Nähe Gottes. Wieder da zurückbringen konnte, wozu sie eigentlich geschaffen worden sind. In der Verbindung mit Gott leben zu können. Diese Liebe Gottes, sie übertreibt nicht. Sie gibt alles. Sie gibt alles für dich. Das will das Gleichnis deutlich machen. Und dann geht es zum Schluss noch einen Schritt weiter. Mit dem Schluss. Da ist von der Freude im Himmel die Rede. Über einen Menschen, der sich von Gott hat heimtragen lassen. Die 99, die immer noch da irgendwo waren, die haben sich nicht heimtragen lassen. Sondern dieser eine, bei dem das geschehen konnte, bei dem dieser Hirte zu seinem Ziel gekommen ist, der steht im Mittelpunkt. Und über diesen bricht riesige Freude aus. über diesen bricht richtige Freude aus. Im Himmel wird ein Fest gefeiert. Lese ich daraus, im Himmel wird ein Fest gefeiert, wenn ein Mensch sich von Jesus nach Hause tragen lässt. Wenn diese Verbindung mit Gott wiederhergestellt werden kann, wenn Schuld vergeben wird, wenn jemand in diese Beziehung mit Gott treten kann. Der Abschluss wurde eigentlich für dich im Himmel schon gefeiert? Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantwortest. Vielleicht mit einem klaren Ja, vielleicht aber auch mit einem klaren Nein. Oder mit einem, ich weiß nicht so richtig. Aber es könnte heute Morgen so ein Zeitpunkt sein, bei dem du diese Frage für dich mit einem klaren Ja beantworten könntest. Bei dem es dir deutlich wird, ja, das ist so. Bei dem du auch aus diesem ich weiß nicht so richtig herauskommst. Weißt du, da geht es jetzt nicht darum, dass du vor Jesus meinst, du müsstest alles aufzählen, was denn in deinem Leben so war und ist und was da schiefgelaufen ist. Du, das wird auch mal seinen Platz haben. Ja. Aber das ist nachgeordnet. Vorrangig geht es um die Frage, will ich mich denn von diesem Jesus nach Hause tragen lassen? Will ich endlich den Widerstand gegen Gott aufgeben? Und der meint, er wüsste es besser. Und will ich zu sagen, Herr, hier bin ich kann es nicht. Mach du. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Und nach diesem Lied werde ich mit uns ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet beinhaltet auch Passagen, in dem jemand, der das möchte, das gerne möchte, sich von Gott so nach Hause tragen zu lassen, um bei dem Bild zu bleiben, der gerne in diese Verbindung mit Jesus Christus eintreten möchte, der gerne das auch festmachen möchte, dem jemand, der das möchte, das mitbeten kann. Ich lasse dann immer so eine Pause drin. Du kannst das nachsprechen. Ich würde das Gebet dann schließen für uns alle. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, dieses Gleichnis, das wir heute Morgen näher betrachtet haben, in diesem Gleichnis gibt der Hirte alles. Und es gibt eine riesige Freude, wenn er das Schaf gefunden hat. Eine Freude, die bis in den Himmel reicht. Und dort auch gefeiert wird. Ja, dieses Gleichnis ist ein Bild für das, was du tust. Deine Sicht zu uns Menschen, bei der wir endlich zugeben sollen, dass wir ohne dich verloren sind, dass wir den Anschluss zur Herde verloren haben, zu der Bestimmung, die wir von dem Schöpfer eigentlich haben. Aber dass du uns suchst. Und wenn du gefunden hast, wenn wir nicht mehr vor dir weggelaufen sind, dass du uns heimträgst, dass deine Liebe uns erreicht und so viel für uns hat, dass es unser ganzes Leben langt, dass wieder das entstehen kann, was du und dein Vater eigentlich gedacht hatten für uns als Menschen. Leben in der Verbindung mit dir. Jesus Christus, und wenn heute Morgen Menschen hier sind, die genau das für sich gerne wollen, dass es zu ihrem eigenen persönlichen Erleben wird, dass du sie heimbringst, heimträgst, dann möchte ich dich bitten, dass du dieses Gebet dieser Menschen hörst, wenn ich jetzt versuche, etwas vorzuformulieren, mit begrenzten Worten. Herr, aber du siehst das Herz an. Und so lade ich dich ein, mitzubeten. Jesus Christus, ich habe erkannt, dass du dieser Hirte bist, der mich so ganz stark sucht. Jesus Christus, ich will mich von dir, dem Sohn Gottes, finden lassen, in all meiner Verlorenheit. Jesus, du Sohn Gottes, kannst du mich nicht nach Hause tragen? Kannst du mich nicht auf deine Schulter nehmen und wieder zu dem bringen, was eigentlich für mich dran ist? Jesus, ich möchte so gerne wieder in dieser Verbindung mit dir leben dürfen. Bitte nimm mich doch auf. Nicht, weil in mir etwas Gutes ist, sondern weil du so viel dafür verwandt hast, mich zu suchen. Jesus, ich möchte, Jesus, ich möchte bei dir sein und mit dir durch das Leben gehen. Ich will dir danken, dass du das tust. Amen. Amen.